Menschen, Ziele, Emotionen. Rein ins Rohr, der Podcast für das Rheinland.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Dem Motto unseres Podcasts entsprechend geht es auch diesmal wieder um Menschen, Ziele und Emotionen. Darum, was die Menschen hier bewegt und begeistert. Diesmal geht es um Geschichte, Geschichten und Heimatkunde im Rheinland. Begleitet unseren Redakteur Thorsten Trütgen nach Remagen. Dort trifft er Oliver Schmitz. Der gebürtige Remagener hat seine Berufung in der Tätigkeit als Stadtführer gefunden. Er kennt die Stadt, ihre Geschichte, die Einwohnerinnen und Einwohner. Und er nimmt mit seinen informativen und unterhaltsamen Berichten über die Stadt und die Remagenerinnen und Remagener seine Zuhörer mit auf eine Reise durch die Zeit. Die Spanne reicht von den Römern über die napoleonische französische Herrschaft und die legendäre Brücke von Remagen mit dem Friedensmuseum bis zu den gesellschaftlichen und kulturellen Highlights der Jetztzeit. Mit unverkennbar rheinisch gefärbter Sprache bietet Oliver Schmitz Führungen zu verschiedenen Themen. Er präsentiert Spuren aus der Römerzeit, das kleine römische Museum, die kirchliche Geschichte, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bau und Bedeutung der Apollinariskirche. Und ihr erfahrt, was die Schlenderführung ist, die er jeweils in der Adventszeit anbietet. Auch eine Veranstaltung zu Remagener Anekdötchen, bei der Leute aus dem Publikum Familienfotos mitbringen und über eigene Erlebnisse berichten, gehört zu seinem jährlichen Programm. Hört nun, was Oliver Schmitz über Remagen und Umgebung berichtet, lasst euch von seiner Begeisterung für die reiche Geschichte mitnehmen. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann kommt nach Remagen und nehmt an einer Führung teil. Offene Führungen jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat. Weitere Details erfahrt ihr von der Touristinfo Remagen.
Heute ist Oliver Schmitz unser Gast. Oliver ist unter anderem Stadtführer in Remagen. Auch die Remagener Anekdötie, eine Veranstaltungsreihe mit Remagener Anekdoten und Geschichten, wird von ihm, wenn nicht gerade eine Pandemie das Engagement ausbremst, einige Male im Jahr in der Remagener Kulturwerkstatt durchgeführt. Menschen wie Oliver sind das Salz in der Suppe unserer Region. Sie bringen Immis, wie übrigens auch Gerd und mir, Touristen und Neubürgern aus dem Ausland das Rheinland mit seinem ganz besonderen Charme näher. Oliver, ist Stadtführer in Remagen ein Beruf oder eine Berufung für dich?
Beides. Ich darf mich kurz vorstellen, Oliver Schmitz, alter rheinischer Adel. Schmitz geht im Rheinland zurück bis Adam und Eva. Eva war schon, bevor sie Adam heiratet, eine geborene Schmitz, also geht schon ganz weit zurück. Auch im Mittelalter gibt es den Namen Schmitz schon mal. Man sieht so Altarbilder, wo dann so schon mal IHS unten rechts irgendwo steht auf dem Feld. Das heißt, ich heiße Schmitz. Also der Name Schmitz ist also im Rheinland allgegenwärtig, auch heute noch. Beruf, nein, zu Beruf reicht es nicht. Berufung, ja, muss man sagen, macht mir tierisch Spaß, Leuten meine Stadt zu zeigen.
Mit was für Leuten kommst du als Stadtführer so den ganzen Tag zusammen?
Wir haben die offenen Stadtführungen jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, ab 14 Uhr dieses Jahr, erstmalig. Da kommen alle möglichen Leute zusammen. Neubürger aus Bad Neuenahr, Neubürger aus Wachtberg, Eingeborene, Einheimische natürlich auch. Leute, die einfach durch Zufall am Bahnhof vorbeikommen, können wir gerade mitgehen, ist noch ein Platz frei. Also diese offenen Führungen, da kann jeder mitkommen. Wer kütt, der kütt, wie man im Rheinland sagt. In den kleinen Obolus kann man dann bei uns mitgehen. Das ist also, das ist quer durch die Bank, alle Schichten, alles Mögliche, die da mitgehen. Rentner, Schulkinder, alles Mögliche, die dabei sind. Gibt keine Grenzen, wer nicht mitgehen könnte.
Wer organisiert diese ganzen Führungen? Organisierst du die privat oder organisiert die Stadt Remagen?
Die Führungen werden von Tourismusbüro, von der Touristinformation Remagen ausgeschrieben, vermarktet. Das Ganze wird in den Medien präsentiert. Und auch teilweise dann über Facebook von der Stadt aus. Wie gesagt, jeden 1. und 3. Sonntag im Monat. Das geht über die Touristinformation. Man kann sich auch bei mir melden, können wir am Sonntag noch mitgehen? Natürlich, klar. Wenn wir nicht gerade eine geführte Führung haben. Aber ansonsten kann man sich auch persönlich bei uns anmelden. Das geht auch.
Also ist das ein Programm, was die Stadt Remagen für ihre Touristen hier anbietet? Ja. Und was sich auch in der Region, wie du gerade sagtest, Neubürger aus Bad Neuenahr und den Nachbarorten großer Beliebtheit erfreut?
Genau so ist es.
Du hast auch schon Stadtführungen mit Flüchtlingen gemacht vor einiger Zeit. Die stelle ich mir besonders interessant vor. Fremde Leute, die kaum unsere Sprache sprechen. Du hast dich gerade selber schon vorgestellt. Schmitz, alter rheinischer Landadel mit einem gewissen sprachlichen Einschlag. Wie war da die Verständigung mit diesen Leuten?
die Jungs, Jungs muss man sagen, die waren so zwischen 15 und 20, sage ich mal. Die hatten halt schon einen Deutschkurs hinter sich. Und notfalls halt mit Händen und Füßen auf Englisch. Englisch könnten die auch alle.
Wenn aber die haben noch Hochdeutsch gelernt.
Ja, ich kann mich auch dann dementsprechend gewählt ausdrücken, sagen wir einmal so. Das war sehr interessant für die Jungs, mal in einem Land, was sie gar nicht verstehen, aus einem ganz anderen Bereich kommen hier. Du gehst durch die Fußgängerzone hier, hier wird nicht geschossen, hier war Ruhe. Wir sind mit denen durch die Stadt gegangen, es war noch schönes Wetter an dem Tag. Zur Belohnung alle Mann nachher noch in die Eisdiele rein. Wir hatten einen schönen Nachmittag zusammen, wir haben gelacht. Wir sind mit denen ins Römische Museum gegangen, wir waren in der Hypokaustanlage. Wir haben in Remagen eine römische Fußboden oder die Reste einer römischen Fußbodenheizungsanlage im Prätorium, wo der Chef von dem Kastell gewohnt hat. Da hatten die gar keinen Bezug vor. Da war was, was 2000 Jahre alt war, das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Ja, denen da so ein bisschen mal beizubringen, dass auch schon mal vor unserer Zeit Leute hier gewohnt haben. Und wir nur im Prinzip jetzt den Moment Wimpernschlag sind, der in Remagen wohnt. Und in 10 Generationen wohnen wieder andere Leute hier bei uns in der Stadt. Und dass wir gerade nur so ein Teil von der Geschichte sind, ne, denen da beizubringen. Und wir hatten einfach Spaß zusammen. Denen hat der Tiere Spaß gemacht, mal mit uns durch die Stadt zu gehen. Wir waren natürlich nicht im Brückenturm. Brückenturm, Kriegsschauplatz, Kriegsmuseum, ist zwar Friedensmuseum, aber es war ein Kriegsschauplatz. Da haben wir lieber mal die Finger davon gelassen. Da wären vielleicht eventuell irgendwelche Traumata aufgetreten. Das wollte man von vornherein vermeiden. Das heißt, wir sind mit denen an einem schönen Tag durch die Fußgängerzone gegangen, haben denen ein bisschen was erklärt, auf dem Marktplatz mit Brachpölzer, mit Martinsfeuern und sowas alles. Also das war schon ganz interessant, was die Jungs da erlebt haben. Und jeder durfte dann nachher so ein Stück, wir haben so eine Kiste da, wo sich jeder mal so ein Stück Scherbe mit reinkommen kann, die man reingefunden hat. Das können auch alte Apollinariskrüge sein. Ist jetzt nicht, dass da römische Scherben verteilt werden, aber sie fanden das toll, das kleine Erinnerung, so ein Stück Steinchen von Remagen. Da haben sie Spaß gehabt und haben auch dann sich sehr persönlich bei mir bedankt für die tolle Unterhaltung während der Zeit. Und vor allem für das Eis.
Also ist Stadtführer von Remagen zu sein auch ein bisschen Integrationshelfer, kann man
auf
sagen.
Auf alle Fälle, ja, ja. Klar, natürlich. Ja.
Ich meine, ich als Ibi habe mir ja auch schon einiges angeguckt und kennengelernt. Habe ja von dir selber sogar auch schon mal eine Führung mitgemacht. Ja. Muss aber auch feststellen, dass ich da noch sehr viel Neues gelernt habe, was ich bis dahin nicht kannte. Aber da kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Ich habe schon mal in Köln und Düsseldorf an Stadtführungen teilgenommen. Interessanterweise waren die Stadtführer dort keine Menschen aus der jeweiligen Stadt, sondern aus dem weiteren Umland. Was qualifiziert dich insbesondere für die Tätigkeit als Stadtführer von Remagen? Du hast gerade schon gesagt, Schmitz, alter rheinischer Landadel. Kann man auch sagen, alter Remagener Landadel?
Nein. Also meine Urgroßmutter ist eine geborene Grafhorst. Diese Familie geht hier, ihr wisst, ins 16. Jahrhundert zurück, aber der Name Schmitz hier, also meine Familie väterlicherseits, die sind erst hier nach dem Krieg, also Anfang der 50er Jahre nach Remagen gekommen. Von meiner Oma mütterlicher Seite, die waren schon länger hier. Sie sind alle hier rüber gekommen, wie bei der Blackfoss. Da waren welche aus Oberschlesien dabei, da waren welche von der Mosel dabei, da waren auch französische Hugenotten dabei. Also das ist ein guter Mischmasch, wie das Rheinland hier so ist. Von allem ein bisschen was dabei. Ne? Und ich bin der Erste in meiner Familie, der in Remagen geboren wurde.
Aha.
Ja, mein Vater ist in Köln geboren, meine Mutter ist in Cochem geboren. Ja, also da diese beiden Rhein-Mosel, ja, das erweitertes ja. Rheinland, so
nein,
kann
Cochem,
man sagen.
Cochem ne? gehört ja, wenn man die preußische Karte nimmt, gehört ja noch zum Rheinland, genau. So. Sodass man ja durchaus sagen kann, dass du waschechter Rheinländer bist
ja. Und
sogar waschechter Remagener.
Waschechter Remagener. Wir sind halt die, wie hat der Wolfgang Niedecken gesagt, wir sind die Bastarde, die man nicht zähmen kann.
Ich hatte in der Einleitung ja schon angedeutet, dass du auch diese Erzählabende machst in Remagen. Erzähl uns doch bitte mal, worum es in den sogenannten Jeuchelabenden mit deinen Remagener Anekdötchen und Verzählchen genau geht.
Also es hat mal damit angefangen, dass mein Vater das mal gemacht hat. Also Berthold Schmitz, mein Vater, der ehemalige Wirt von der Krone. Und der hatte mal so einen Abend in der Kulturwerkstatt gemacht, damals noch im Jugendheim, mit Rudi Ockenfels als Moderator. Und die haben da einfach mit einer Dioshow ein paar Bilder gezeigt. Die Leute hatten Spaß in Tüten. Das Ganze ist dann irgendwann mal eingeschlafen und ich habe mir gedacht, Mensch, das könntest du doch auch mal machen. Und habe mir dann einfach mal mit dem Wolfgang Prof von der Volkshochschule zusammengesetzt, können wir das mal einfach mal probieren. Wir machen mal ein paar alte Bilder, die ich so zu Hause hatte, Familienfotos noch, alte Kommunionbilder von der Oma aus den 20er Jahren, vom alten Schulhof. Der erste Abend war so mit 20, 30, ich glaube, wir waren 29 Personen, die das erste Mal in der Kulturwerkstatt waren. Und der vorletzte waren 101. Also es hat schon sich so eine gewisse Tradition aufgebaut, da hinzugehen als Remagen. Ne? Das geballte Remagen-Power, wenn man da steht vorne auf der Bühne oder vor der Bühne und da sitzt halb alt Remagen da. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ich sitze also schon mal samstags morgens bei irgendwelchen Leuten in der Küche bei einer Tasse Kaffee, bekomme die Familienalben gezeigt und mache mir da Aufnahmen mit meiner Kamera, die ich nachher noch ein bisschen bearbeiten kann, damit wir sie auf die Leinwand hauen können. Ich hole die Bilder nicht mit nach Hause. Stell dir vor, da fehlt eins. Die reißen den Kopf ab. Die Alben bleiben bei den Familien. Ich fotografiere das nur ab Und dann kommen die natürlich später. Dann werden diese Bilder auch gezeigt. Natürlich jetzt nicht die gerade privatesten Sachen, aber schon mal so ein Foto, wo so ein Hans Muff in den 70er Jahren vom Ballettstudio in Hotpants da steht, mit einer schwarzen Strumpfhose. Hotpants, wirklich Kampflinie. Da denkst du, die kommt aus der Sadomaso-Bude gerade. Ja? Also da sind manchmal Sachen dabei, da hast du die Tränen in den Augen. Ne? Und dann vor allen Dingen der Wiedererkennungswert bei den Leuten, die da sitzen. Publikum 60 plus ist einfach so. Also ein bisschen die Älteren, sag ich mal, oder ein bisschen die Reiferen, nicht älter, reifere. Das ist doch dem Dingenzinger Schwager. War der nicht mit dem Dienchen, mit der Schwester zusammen? Nee, das war der nicht. Das war der und der. Und dann fangen die an zu erzählen. Das heißt, ich werfe jetzt nur die Bilder auf die Leinwand und dann fangen die Leute an zu erzählen. Ach, kennst du den noch? Das war doch der Dingens. Ja, was hier mit Neues von früher? Das ist so das Motto von dem anderen Dötchenabend. Und jedes Mal kommen immer irgendwelche Bilder. Irgendeiner kennt wen noch dabei. Und dann fangen die an zu erzählen. Das war der hat ja Soffe wie ein Loch. Kennst du? So Sachen also, kommen dann da auf die Tapete. Ne?
Also bist du da gar nicht mehr oder weniger eine Ein-Mann-Show, sondern bist da eigentlich eher so in der Rolle des Moderators. Ja. Das heißt, du stößt mit deinen Bildern, mit vielleicht ein paar markanten Aussagen, eine Thematik an und dann fangen die Leute zu erzählen und diese Geschichten, diese Stimmungen fängst du ein und bindest in dieses Programm ein.
Genau so ist es. Ich mache da vorne, ich will dann Kasperle da vorne, ich moderiere den Abend so ein bisschen, werfe die Bilder an die Wand und dann fangen die automatisch zu erzählen. Stadtsoldaten irgendwann in den 50er Jahren am Pät durch die Stadt, das ist halt im Gottschalksinger Vater. Und dann ist der A und D und die Leute kennen die alle. Dann fangen die an zu erzählen dadurch. Ich renne dann mit dem Mikrofon durch die Reihe. Da ich komm, erzähl mal, wie war das denn damals? Bei Eudenberg in der Ballettschuhe auf der Weihnachtsfeier. Und dann fangen die an zu erzählen. Ja, oder wenn jetzt der alte Dächer Dr. Peters da mal auf dem Bild auftaucht, dann erzählen die, wie der im Kommunionsunterricht war oder im Katechismusunterricht. Das müsste ja die Hölle gewesen sein teilweise, was die da für Storys erzählen, das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. So als Beispiel, meine Mutter war mal in der Nachbarschaft auf der Konfirmation eingeladen, Ende der 50er. Das ist rausgekommen im Religionsunterricht, meine Mutter war katholisch, dass sie bei Protestanten zum Kaffee eingeladen waren. Und dann musste die eine Strafarbeit schreiben. Echt? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, so Storys kommen dann da auf die Tapete, als Beispiel. So, ne, was heute sich gar keiner mehr vorstellen kann.
Ich bin ja von Haus aus Münsterländer und ich weiß ja, was erzkatholisch bedeutet. Für mich ist es ja schon eine Schmach, dass wir hier in Oberwinter katholische und evangelische Kirche direkt nebeneinander stehen. Da gäbe es im Münsterland nicht, da gibt es immer eine Bannmeile dazwischen. Aber wenn ich jetzt solche Geschichten höre, dann ist dem Rheinländer seine Religion ja doch heiliger, als man denkt.
Also es gibt ein kleines Wunder bei uns, auf dem alten Friedhof liegt ein katholischer Priester und ein evangelischer Pfarrer direkt nebeneinander. Normalerweise hätte da 5 Meter hohe Mauer zwischen sein müssen, aber bei uns liegen die eben nebeneinander, dann ist dann Ruhe. Also Protestant oder Evangelische, das kommt sehr wahrscheinlich bei uns noch daher, 1815 Wiener Kongress, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, das Rheinland wird Preußen zugeschrieben. Das war die Urkatastrophe, vorher war hier Frankreich, also vorher war hier durch Napoleon das Rheinland französisch. Man sprach die französische Sprache, es galt französisches Bürgerrecht, die Bauern waren frei, dann kamen die Preußen nach 1815. Da gibt es einen schönen Bericht von oder eine Aussage von einem Kölner Bankier. Doch hier heiraten wir aber in einer armen Familie. Also da heiraten wir aber in einer armen Familie. Ne? Das wollten die nicht. Das Schlimme war, dass die Preußen evangelisch waren. Das war die Urkatastrophe für die im 19. Jahrhundert hier im Rheinland. Katholisches Rheinland und der Chef wird protestantisch. Blauköpf halt, sagt man dazu. Ne?
Ja, genau, ganz beliebtes Wort in der Region. Richtig. Nun bist du ja mit den historischen Gegebenheiten sowie den Sehenswürdigkeiten in Remagen bestens vertraut. Du hast ja gerade auch schon 2, 3 Sachen angedeutet. Bekannt wurde Remagen natürlich durch die Ludendorffbrücke, eine Eisenbahnbrücke, die als Brücke von Remagen Weltgeschichte schrieb. Ich persönlich bezeichne Remagen deswegen gerne wegen seiner Brücke, die wir natürlich in einer späteren Folge noch genauer darstellen werden, gerne als Wiege des europäischen Friedens. Da gucken mich die Remagen immer an, wenn ich das so hochtrabend formuliere, aber ich sehe das tatsächlich so. Was gibt es in Remagen außer den Brückenpfeilern noch Interessantes zu sehen?
Assoziiert Remagen erstmal mit der Brücke. Die meisten, die an der B9 vorbeifahren, die sehen ein Schild Brückenmuseum, dann sehen die vielleicht noch das Krankenhaus, dann sehen die McDonalds, dann sehen sie Apollinariuskirche und sind die wieder durch. Viele Gäste, die wir durch die Stadt führen, denken, ach, hier ist es aber schön, ihr habt eine Fußgängerzone, ach, ihr habt eine Rheinpromenade. Also da ist noch ein bisschen Arbeit, dass man das mal ein bisschen aufarbeiten kann, wie schön das eigentlich ist bei uns. Guck mal, als Beispiel die Rheinpromenade, verkehrsberuhigter Bereich, ein Traum da zu sitzen, du guckst auf die Erblerlei, ein Tafelberg, der nächste ist in Kapstadt. Also wenn du den nächsten fotografieren willst, wird es teuer. Das heißt, in Remagen kannst du den umsonst knipsen, auf Deutsch gesagt.
Da völlig recht. Ja, so die Rheinpromenade Remagen, ich weiß noch, wie ich nach hier gezogen bin. In den 90er Jahren konnte man da unten mit dem Auto noch durchfahren. Es gab keine Außengastronomie. Man muss einfach sagen, wie es war. Es war schrecklich. Es war hässlich. Was dann Anfang des Jahrtausends da unten gemacht und gebaut wurde und umgestaltet wurde, ist das, was man sich in einer Tourismusregion unter einer Rheinpromenade vorstellt. Es ist wirklich sehr schön da und ich gebe dir völlig recht, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, da unten sitzt, und da gibt es ja mehrere Lokalitäten, wo man sich schön hinsetzen kann, die Blicke abends bei untergehender Abendsonne auf die Erblerlei über den Rhein, da kommt man sich schon ein bisschen vor wie irgendwie Mittelmeerurlaub. Da gebe ich dir völlig recht.
Dann ist so ein Tagurlaub da unten, ne? Man muss ja auch so, jetzt hat sich auch so ein bisschen so ein Strukturwandel vollzogen in der Stadt oder in Rehmar oder allgemein bei uns im Rheinland. Du hast diesen tollen Radweg, der geht den ganzen ehemaligen Leinfahrt entlang. Da ist vor 30 Jahren keiner auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad herzufahren. Das war ein Feldweg, da wurde drauf gearbeitet, da haben die Pferde die Schiffe gezogen. Ja, das war ein Arbeitsweg. Ja.
Und heute ist das eine Autobahn.
Heute ist das eine Autobahn, ein Radrennweg mehr oder weniger. Dann gehen wir sonntags nachmittags am Rhein vorbei da unten. Da musst du aber springen. Ne? Das ist schon manchmal ein bisschen knapp. Ja, ja. Ne? Ja, ist so. Ja, also dieser Strukturwandel von Arbeits- zur Freizeitwelt da unten, ja, das ist halt nicht nur bei uns so, ist ja allgemein so. Guck mal, früher, wenn ich mal gerade das Beispiel, guck dir mal die Eifel an, früher waren da Förster. Die hatten so Försteruniformen mit so Hirschhornknöpfen, heute heißen die Jungs Ranger.
Oh, wei, wei.
Und haben Klamotten an, da meinst du, die rennen über Spitzbergen die nächsten 14 Tage. Ja, das hat sich alles ein bisschen geändert. Die sagen, das ist aber der Oberförster, ist der Ranger.
Du hast gerade auch schon angedeutet, die römische Zeit, 2000 Jahre. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was man da in Rehmagen so an Spuren findet.
Wir haben natürlich in Rehmagen das Glück, dass wir noch Sachen haben, die man anfassen kann. Wir haben noch Teile der römischen Stadtbefestigung, wir haben eine Fußbodenheizung. In Bonn zum Beispiel findest du nichts mehr Römisches oberhalb der Erde. Das ist alles verbaut, überbaut. Also du hast kaum noch irgendwo mal eine Ecke, wo du sagen kannst, hier hat ein Römerkastell gestanden. Bei uns ist das noch einigermaßen sichtbar. Wir haben diese Fußbodenheizungsanlage, die man durch Zufall entdeckt hat, als man die Kulturwerkstatt, wo wir die vielen Veranstaltungen machen, als man die gebaut hat, da war ein Gartengrundstück, eine Wiese. Und dann hat der damalige Kaplan Müller gesagt, hier bauen wir 1914, war das, hier bauen wir jetzt mal ein Jünglingsheim hin für die katholische männliche Jugend. Ich meine, du warst mit 21 erst volljährig, du kamst mit 13, 14 aus der Volksschule, dann hast du irgendwas gelernt oder hast deinem Vater auf dem Bauernhof geholfen oder im Winzer, also im Weinberg geholfen. Und abends hat es dir irgendwann mal frei zu sein. Die Jungs lungerten dann damals auch schon auf der Straße rum, wie das heute auch so ist. Und damit diese Jünglinge nicht auf die schiefe Spur kommen, haben die dann denen mal ein Kino gebaut und eine Kegelbahn. Übrigens, die Mädchen in dem Alter mussten in Hauswirtschaftsschulen Kartoffelschnitzen, Kartoffelschälen lernen. Da war zu viel Kartoffel an der Schale, bis die Finger bluten, wurde das geschnitzt, ne, wurde geübt. Ne. Die Jungs bekamen dann da eine Turnhalle hingebaut, der heutige Saal, ist eine Turnhalle gebaut als Turnhalle. Man hat Theater da gespielt und eine Kegelbahn. Und als man die Kegelbahn ausgehoben hat, hat man da Mauerreste gefunden und wusste erst keiner, was das eigentlich ist. Man hat erstmal die Spitzhacke kreisen lassen da von den Arbeitern, hat man festgestellt, da kam dann dieser Apotheker Funk, der übrigens viel für das Rehmagner, für die Rehmagner Antikenverwaltung getan hat damals. Und hat gesagt, stopp, Freunde, wir gucken mal nach, hören mal auf zu arbeiten. Dann kam also von Bonn jemand von der Uni gucken und sagte, hier, Freunde, das ist also eine römische Fußbodenheizung. Und da wusste man, hier hat der Chef gewohnt, der Chef von der Kommandantur. Die war 400 Jahre lang römisches Kastell. Rehmagen war Grenze. Hier ging der Nasse Limes vorbei, was ja demnächst Weltkulturerbe werden soll. Ja, ein bisschen weiter rein aufwärts, 8 Kilometer hast du Rhein-Brohl, da fängt der Limes an, da ist der Rhein Teil des Römischen Reiches, aber hier bis nach Katwijk war der Rhein Grenze. Ja, hier gab es den 31 Kastellen von Rehmagen angefangen bis nach Katwijk, 35 Kastellen mit knapp 30 bis 35.000 Mann Besatzung, die hier am Rhein gewohnt haben. Und die mussten ja auch alle verpflegt werden. Rehmagen teilweise zwischen 500, 800, manchmal bis zu 1.000 Mann, die da stationiert waren. Die wollten ja alle was zu essen haben. Das heißt dann in der Nachfolge davon, Silberbergvilla, Römerbergvilla in Ahrweiler kennt man. Das ist ja nur eine, die man ausgefunden hat. Da waren sie wahrscheinlich 4, 5 nebeneinander, wie an der Perlenschnur. Die mussten alle das Lager versorgen. Deswegen hat man das dahin gebaut. Diese Grundzüge der Römer sind ja bis heute noch erkennbar hier. Die ganzen Straßenzüge in Rehmagen oder allgemein, wo römische Garnisonen waren, die Altstädte sind also noch erkennbar. Geh mal durch Köln, da kannst du noch genau sehen, wo die Kastellmauer hergelaufen ist. Im heutigen Stadtbild von oben kann man das erkennen. Und so ist dann Rehmagen auch. Der Straßenverlauf ist genau noch so, wie das vor 2000 Jahren ist.
Oder unterm Dom in Köln, im Parkhaus, ist ja auch noch so ein Stück dargestellt.
Genau.
Fällt mir gerade so ein. Ja. Aber diese Reste hier in Rehmagen, sind die zu besichtigen? Kann man sich die angucken?
Wir haben ja den Vorteil, dass wir ein ganz tolles, kleines, hutzeliges, schönes, pittoreskes römisches Museum haben. Die ehemalige Knechte in der Kapelle in der Kirchstraße um der Ecke Richtung einer Kneipengasse. Da sind Funde drin, die man hier in Rehmagen gemacht hat. Da stehen auch die Palisadenreste, die man gefunden hat, als man die Pfarrkirche gebaut hat. Und durch diese dendrotechnische Untersuchung konnte man feststellen, wie alt diese Palisaden sind. Und wir sind also in Rehmagen, man hat also nach der Untersuchung feststellen können, gefällt worden, einheimische Eiche hier zwischen 6 vor und 6 nach Christus, also über 2000 Jahre alt. Und das gab den Anlass zur 2000-Jahr-Feier im Jahr 2001. Das war diese, ja, das waren diese Palisadenreste, die man da gefunden hat. Die stehen in dem kleinen römischen Museum in der Kirchstraße. Als man da eine Heizungsanlage reinbauen wollte, hat man die Reste des Prätoriums gefunden. Da sind Treppenaufstiege gewesen. Das heißt, da hat der römische Verwaltungsgebäude gestanden, Marmorbau oder weiß gekalkter Bau mit der Öffnung zum Rhein hin, Grenze zur anderen Rheinseite, sind wahrscheinlich noch weiß getüncht, seht her, hier ist römisches Gebiet, wir verstecken uns nicht, wir malen sogar noch unsere Tempel weiß an, unsere Gebäude weiß an. Das war einfach nur ein ganz profaner Bau, da wurden die Dienstpläne geschrieben, da hat man sich krank gemeldet, da hast du den Wehrsold bekommen, da war Fahnenheiligtum, alles in diesem Prätorium, in diesem Bau, der da stand. Das kannst du bis heute besichtigen. Der Treppenaufgang ist noch sichtbar mit den Säulenbasen, die man sehen kann. Und wenn du weißt, wie breit die Säule ist, dann kannst du auch sehen, wie hoch die Säule ist.
Und die weiße Farbe des Hauses ist ja heute auch immer noch.
Ist noch
zu erkennen. Das ist eins der weißesten Häuser unten an der Rheinpromenade. Ist ja genau in der Kurve, wenn man vom Deichweg runterfährt, Richtung Rheinpromenade gegenüber vom Caracciola-Denkmal.
Die Villa Rick kommt da auf der anderen Straße.
Genau, da sieht man ja genau diese schneeweiße Wand.
Genau, der fällt direkt auf. Ne? Und was auch auffällt, ist, wenn du mit dem Schiff vom Unkelstein rauffährst, ist es Hochhaus. Seitdem es weiß gestrichen ist. Es fällt direkt auf.
Aha.
Dieser Schuhkarton, diese Bausünde der 70er, sag ich mal. Ja, da ist ja ein schönes Hotel abgerissen worden, weil damals mit dem Denkmalschutz, da war das noch nicht so. Und dann haben sie halt diesen Schuhkasten dahin gebaut, oder Schuhkarton dahin gebaut. Das fällt jetzt auf, seitdem es weiß gestrichen ist. Vorher auch nicht so. Vorher war es mehr so ein Schandfleck, aber durch die weiße Farbe, wenn die Sonne drauf knallt, fällt direkt auf. Kann man sich gut vorstellen, wie das mal ausgesehen hat früher.
Das moderne Römertum im Jahr 2020.
Genau.
Ja.
Wir haben natürlich noch ein Stück römische Stadtmauer hinter der Kulturwerkstatt. Wenn du an den Nebeneingang rausgehst, ist mittlerweile allerdings verpackt vom Landeskonservator, als sie das mal festgestellt haben, hier, da kam ein neuer Landeskonservator nach Remang. Oh, das müssen wir retten, das müssen wir konservieren, weil diese alte Mauer, die da stand, naja, da war ein Parkplatz, da fiel schon mal ein Stein auf eine Motorhaube, da war schon mal die Pens, die da drauf spielten, mal einen Stein mitgenommen. Das war also nicht so sicher, das Ding, das hat man so komplett eingebaut. Du siehst also auch nichts mehr. Es ist komplett eingebaut. Dieses Stück Mauer ist nicht mehr sichtbar, aber das ist noch da.
Jetzt, wo du es sagst, da ist ja auch eine Tafel dran, die das Stück genau beschreibt. Richtig. Da hat man also in Remagen immer noch überall so kleine Spuren von den Römern, die hier waren. Sind das denn nur Punkte, die man nur während deiner Tour zu sehen kriegt, wie zum Beispiel das Museum? Oder ist das Museum das ganze Jahr mehr oder weniger geöffnet, jetzt mal außerhalb einer pandemischen Situation, dass man da auch ohne eine Stadtführung rein kann und sich die Sachen angucken kann?
Das Römische Museum ist mittwochs bis sonntags geöffnet, ab 15 Uhr. Ich denke mal, da werden jetzt auch in der Nachpandemie mal die Öffnungszeiten mal geändert, dass man auch vormittags mal reingehen kann. Weil 15 Uhr ist so ein Ding aus den 80er Jahren, von 15 bis 18 Uhr. Mittlerweile sind Leute um 15 Uhr wieder weg. Da muss morgens auf sein, so als ein Tipp mal an die Freunde. Es lohnt sich auf alle Fälle, da reinzugehen. Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.
Aha.
Ja, Eintritt frei. Ne? So, gegen so eine Spende, eine kleine Dose, natürlich nichts einzuwenden. Ne? Und dann kannst du rein. Da sitzt dann jemand, der ein bisschen aufpasst da. Auch jetzt in der Pandemie, statt nicht so viele Leute drin sind. Also wir machen auch schon mal römische Führungen, dann fangen wir da an. Also das ist immer offen, da kannst du immer rein. Also außer Montag, Dienstag, glaube ich, ist es jeden Tag geöffnet.
Aber der Vorteil ist, höre ich jetzt gerade so raus, wenn man sich eine Stadtführung über ein Tourismusbüro anschließen würde, dann hat man auch direkt die spannenden Geschichten und Erzählungen von dir mit
dabei. Ja, da kommen die Geschichten bei mir dabei. Ist zum Beispiel auch, wenn ich vor diesen Palisaden stehe und erkläre dann, dass die jetzt so 2000 Jahre alt sind, dann musst du ganz nah, musst du mit dem Ohr an das Holz rangehen, dann hörst du die Holzwürmer sprechen noch Latein. Das kriegst du, wenn du allein dahin gehst, ja gar nicht gesagt.
Du hast eine andere Sehenswürdigkeit in Remagen angesprochen, die weit über Remagen hinaus bekannt ist und auch sichtbar ist, Apollinariskirche. Was hat es damit auf sich? Da war mal ein Kloster da oben. Ich weiß, ganz, ganz früher wurde in Remagen mal Wein angebaut. Da oben wird jetzt wieder Wein angebaut. Da haben wir schon das zweite Thema, Remagen und Weinbau. Erzähl mal ein bisschen über Apollinariskirche und den Weinbau, der da gerade stattfindet.
Ja, das hängt natürlich alles unmittelbar mit zusammen. Also wir haben seit 2010 wieder eine Weinbaugemeinschaft hier in Remagen. Es sind jetzt, glaube ich, nur 299 Rebstöcke in dem kleinen Garten unterhalb der Apollinariskirche. Man darf in Remagen auch keinen gewerblichen Weinbau, sondern geht nur im privaten Sinne. Das heißt, diese Weinbaugemeinschaft pflegt den Weinbau, Anbau, pflegt den Garten da. Da kommen noch Weinbergspfirsiche mit dabei. Das ist ein ganz cooler Trupp, die da jeden Sonntag, jeden Samstag, jeden Donnerstag da oben ihren Dienst versehen. Das macht denen Spaß und sie bringen einen guten Wein zutage. Apollinariskirche, muss man sagen, ist ja erst seit den 1850er Jahren da oben. Ursprünglich stand da oben eine kleine Kapelle, die Martinskapelle, und der Berg hieß auch Martinsberg.
Mhm.
Ja? da muss man ganz weit zurückgehen. Wir sind ja 1164, als die Gebeine der Heiligen Drei Könige mit Reinhard von Dassel von Mailand nach Köln kamen, hat das Schiff angeblich der Legende nach in Erpel auf Grund gelaufen. Und dann sind die Gebeine nachts in die Kirche gebracht worden, aus der Gefahr, also dass das Schiff sinken könnte. Und seit dieser Zeit hat auch Erpel, also die Gebeine der Drei Könige, haben eine Nacht in der Kirche St. Severin gestanden in Erpel. Und seit dieser Zeit hat Erpel auch das Recht, genau wie Köln, drei Kronen im Wappen zu führen. Man kennt das Kölner Wappen, drei Kronen, 11 Zungen mit der Heiligen Ursula. Und oben die drei Kronen stehen ja für die Heiligen Drei Könige. Und Erpel hat auch diese drei Königskronen da drin, als Zeichen, dass die Heiligen Drei Könige damals für eine Nacht in der Kirche waren. Und dann hat dieses Schiff sich so gedreht, der Legende nach, hat der Bug dann Richtung Martinsberg gezeigt und hat man dann den Apollinaris da rausgeholt, warum auch immer, und hat ihn dann da oben hingebracht und dann fuhr das Schiff weiter. Soweit die Legende. Also in Wahrheit war es ja wahrscheinlich so, dass die einfach einen Boten losgeschickt haben, haben gesagt, pass mal auf, Freunde, in Köln, wir sind noch nicht so weit. Es verzögert sich schon mal was in Köln, U-Bahn-Bauten oder sonstige Sachen. Das war früher auch nicht anders, wie es heute war. Pass mal auf, Freunde, wir sind noch nicht so weit. Bleibt noch eine Nacht hier in Erpel und morgen kommt er dann langsam den Rhein runter. Wir kommen euch dann entgegen. Die haben einfach noch mal Zeit gebraucht mit der Ausführung der Feierlichkeiten zum Empfang der Heiligen Drei Könige. Das war ja ein Weltereignis damals. Mhm. Ja, das war so was wie bei uns die Mondlandung. Ja, das musstest du einfach mal, das wusste jeder, die Heiligen Drei Könige kommen nach Köln. Das war sagenhaft damals, ja, die leibhaftig mal den Christus mal vor sich gesehen haben. Ja. Und die kommen dann nach Köln. Natürlich ging es auch um Geld dabei. Wer Wallfahrt hat, hat auch Gäste und Gäste lassen Geld da. Das fing also dann damit mal an. Ne? Wenn du Wallfahrt hat, hat es immer gut Geld im Säckel. Und man hat halt die Apollinaris-Gebeine dann nach Remagen gebracht. Warum die genauen Umstände, da musste mal den Dr. Wacker fragen, der die Führung auf dem Apollinarisberg macht. Der kann dann vielleicht mal in einer anderen Folge mal erklären, genau warum die denn dahin gekommen sind.
Die haben die auch auf der Agenda, ja, noch genau. Mal speziell den Dr. Wacker zum Apollinarisberg zu befragen.
Der kann richtig. Dann genau sagen, warum die denn ausgerechnet den rausgekommen. Da waren ja noch mehrere Heilige dabei, war ja nicht nur die drei Könige und Apollinaris, es war ein ganzes Schiff voll, ja, mit Devotionalien, sage ich mal. Und na gut, die kamen dann da oben hin und man hat die also erstmal in die Pfarrkirche gebracht unten. Und früher war es so, und da gibt es also heute noch eine Nische, wo diese Büste mit Reliquiar vom Heiligen Apollinaris unten in der Pfarrkirche war. Ja, und die ist erst oben auf den Berg gekommen, als dann der Graf Egon von Fürstenberg auf die Idee kam, da oben mal so eine kleine Privatkapelle hinzubauen. Fürstenberg, muss man sagen, das war Geldadel, ist also durch Verkauf von Grundstücken reich geworden und ist auch geadelt worden danach. Kaiser Friedrich Wilhelm IV., glaube ich, hat ihn in den Adelstand erhoben. Und so als kleiner nebenbei, wenn du mal in Bonn die alte Post kennst, hinter dem Beethoven, das große gelbe Gebäude, das war das Stadtchalet von denen von Fürstenbergs. Damit man wissen, in welcher Preisklasse wir uns hier, das war Champions League. Ja, die hatten eine richtig Asche, muss man sagen. Und der wollte für sich und seine Frau eine kleine Privatkapelle bauen. Er hat dann diese Martinskapelle, stand dann natürlich auch nach der Französischen Revolution zum Verkauf. Die Kapelle ist entweiht worden. Nach der Enteignung durch die Franzosen hat die Kapelle mehr oder weniger als Stall da oben gestanden. Die Brüder Boisseret haben da oben noch gehaust oder versucht noch, den Kölner Domaufbau zu finanzieren. Und die haben sich etwas überworfen mit dem Martinsberg und haben den dann verkauft an den Grafen von Fürstenberg.
Die Kapelle, von der du jetzt sprichst, wenn man jetzt oben auf Apollinarisberg ist, da ist ja vor der eigentlichen Apollinariskirche noch so eine kleine Kapelle.
Das Ding ist komplett abgerissen worden.
Ach so, es war
baufällig. Man kann in der Krypta, in dem Nebenraum, sind noch einige Säulen zu erkennen. Säulenkapitelle, die kannst du noch erkennen davon. Da sind noch Reste von vorhanden. Aber sonst ist die Kirche komplett abgerissen worden und die haben neu gebaut. Es gab mehrere Architekturwettbewerbe und gewonnen hat der Kölner Domarchitekt Karl Friedrich Zwirner. Also der hat den Kölner Dom, war das Meisterstück und die Apollinariskirche war so das Gesellenstück, sage ich mal. Das hat er dann gebaut. Und gebaut worden war das als Privatkapelle. Das sollte nicht als öffentliche Kirche gebaut werden. Du kannst sehen, was das für Dimensionen damals hatte. Da sollte auch noch ein Schloss dahinter gebaut werden. Die Pläne gab es auch schon.
Wo du jetzt gerade den Kölner Domarchitekten ansprichst, fällt mir gerade auf und ein, dass die Spitzen der vier Türme an der Apollinariskirche, die ja gerade saniert werden, optisch ziemlich ähnlich einiger Spitzen am Kölner Dom sind.
Ja. Die Apollinariskirchenspitzen erinnern sehr stark an die Domspitzen vom Kölner Dom. Und auch bei Schloss Stolzenfels, hat er auch umgebaut, ist vorne auch ein kleiner Turm gebaut worden. Müsste mal drauf gucken. Sieht genauso aus wie Kölner Dom, wie Apollinariskirche. Mhm. Also von Weitem kann man sehen, ach guck mal, sieht aus wie der Kölner Dom. War Zwirner. Das ist so sein, diese Kreuzblumen nennt man das, die da gebaut worden sind. Das ist fast der gleiche, nur halt in Remagen eine Nummer kleiner.
Genau, und momentan sehr charakteristisch. Zwei helle, die bereits saniert wurden, und zwei dunkle, die noch saniert werden müssen. Da ist man ja momentan auch dabei,
muss ja alles finanziert
die Apollinariskirche vor ihrem Verfall zu bewahren.
Genau. Ja. Ist halt heller Sandstein,
ja,
ne? Und das verfärbt sich schnell.
Ja, und es ist halt momentan sehr auffällig, dass die beiden hinteren Türme, wenn man jetzt aus Richtung Koblenz auf die Apollinariskirche guckt, sehr hell sind. Die beiden vorderen sind sehr dunkel noch. Genau. Das hängt aber damit zusammen, dass die ja jetzt restauriert wurden, die hinteren beiden. Wir haben über die Remagener Römer gesprochen, die ja hier in der ganzen Region sehr elementar wichtig sind. Wir haben über die Apollinariskirche gesprochen. Wir haben in Remagen, wenn man von der Apollinariskirche runterguckt, aber noch eine andere große Kirche, die Pfarrkirche St. Peter und Paul, die ja nicht nur als Kirche sehr heraussticht, man sieht sie auch von der B9 aus sehr gut, sondern insbesondere, wenn man um das Kirchengelände drumherum geht, das ganze Umfeld. Das ist ja so ein bisschen so der uralte historische Kern von Remagen. Alte Stadtmauerbefestigung, von der du gesprochen hast, alte Fachwerkhäuser, die unten zu Fuße der Kirche stehen. Da fühlt man sich ja quasi, wenn man die modernen Straßenlaternen wegnehmen würde, wie im Mittelalter. Was gibt es darüber zu erzählen?
Da muss ich dir, also das ist ein Stück altes, unverfälschtes Kleinstadt oder Dorf, Mitte von Remagen. Wenn eine Kirche St. Peter und Paul heißt, ist das eine ziemlich alte, das sind die beiden Kirchenfürsten, die zuerst den Namen für die Kirchen gegeben haben. Man rechnet so mit 8. 9. Jahrhundert damit. Erstmals erwähnt wurde sie im Jahre 1003, als dann eine kleine Kirche gebaut worden ist. Also wirklich, da hat Remagen seinen Anfang. Man hat in der römischen Präfektur weitergebaut, sage ich mal. Ja, da waren die, man hat die Steine benutzt auch teilweise dafür. Ne? Wenn da schon ein paar römische Steine rumliegen, kann man sie auch weiterverwenden. Ja? Was natürlich auffällt, ist, wie das im Rheinland so ist, im Endeffekt waren sie alle mal hier. Es war ein 30-jähriger Krieg, die Spanier, die Schweden, mal abgebrannt. Also diese Kirche hat bis auf den Chor, den man im Original sehen kann, der alte Chor von dieser alten Kapelle, die alte Kirche, die da steht, ist noch im Original erhalten, aus dem Jahre 1003, glaube ich, ist es sogar. Und der Rest ist alles mal neu gebaut worden. Da hat ja mal so ein Turm, wie hat den 30-jährigen Krieg, hat der Turm gebrannt, dann ist mal bei einem Erdbeben was abgefallen, da war die Bausubstanz nicht. Dann sind verschiedene Baustile dran gekommen. Das ist also wie so ein Mix. Ja, das ist aber oft in rheinischen Kirchen so. Darum ist die Apollinariskirche gerade zu erwähnen, die ist noch im Originalzustand. Da ist nichts dann baulich verändert worden, als sie in 1856 gebaut wurde. Genau so
ist
die auch so gebaut worden. Bitte?
Die ist auch noch recht jung, wenn du sagst 1856,
ja, genau.
Ist ja für eine Kirche recht jung.
Recht jung, ja genau. Und man hat dann diese kleine Kirche gehabt in Remagen und natürlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts kam natürlich auch so ein bisschen die industrielle Revolution auch mal nach Remagen. Es wurde ein Schraubenwerk gebaut, es war eine Kupferhütte in Remagen. Der Weinbau wurde kultiviert, die Bevölkerung nahm zu und die Kirche platzte aus allen Nähten. Und deswegen ist man hingegangen, hat Clemens Pickel verpflichtet, Architekt, Kirchen- und Bauarchitekt. Der hat auch mehrere Kirchen im ganzen Rheinland gebaut. Ich glaube, in Nickenich hat er gebaut. Kripp ist von ihm, glaube ich. Remagen sowieso, die hat er gebaut. Und der hat dann quasi diese große Kirche daneben gebaut, weil die alte einfach zu klein war. Ne? Und dann wurde die 1904 eingeweiht. 1902 haben sie angefangen zu bauen. Und man hat dann, als man den Altar gebaut hat, dann diese Palisaden, das Fundament für die Kirche gebaut hat, den Vierungsturm, da wo die zwei Längsschiffe oder Querschiffe zusammenkommen, den Vierungsturm, da hat man unten drunter diese Palisadenreste gefunden, die heute im Römischen Museum zu finden sind. Unterhalb dieser Palisaden sieht man noch ein Stück römische Stadtmauer, wenn man an einem Beischweg vorbeigeht, der in die neuzeitliche Mauer eingearbeitet ist. Mhm. Ja, da sind noch römische Stadtmauer und mittelalterliche Stadtmauer zu erkennen, nebeneinander. So, ne? Und man hat halt dann noch mit den Steinen, die Steine wiederverwertet teilweise. Und diese Kirche wurde 1904 dann eingesegnet und dann haben wir seitdem haben wir die große Kirche, ist halt so. Und die alte Kirche ist dann quasi nur noch als Taufkirche vorgesehen für den täglichen Gott oder für den wöchentlichen Gottesdienst dienstags abends. Dann nimmt man die kleine Kirche und die große Kirche ist halt, wenn was Größeres mal ist. Übrigens, das Taufbecken, bin ich sehr stolz drauf, da sind meine beiden Kinder drin getauft worden. Das ist ein selber Taufbecken, seit über 800 Jahren werden da Remaner Penz drin getauft und Ming 2 waren auch dabei.
Ja, wunderbar. Ja.
Was noch auffällt, ist natürlich, wenn man vor der Kirche steht, ist ein, das nennt sich romanisches Pfarrhoftor. Das ist also eine ganz wirre Ansammlung von Reliefen aus dem 11. Jahrhundert, 1090, 1080 rum. Den genauen Ursprung weiß man gar nicht, den genauen Sinn und Zweck weiß man gar nicht. Man vermutet, dass da mal ein mittelalterlicher Fronhof war, wo die Bauern halt ihre Abgaben, ihren Zehnten abgeben mussten. Und wie gesagt, diese Fresken tauchen auch nur einmalig hier auf. Also das sind ganz wirre Fabelwesen zwischen Menschen und Tieren und christlich und heidnischen Symbolen, die man bis heute nicht richtig deuten kann. Selbst Professor König aus Bonn hat nach dem Krieg da versucht, eine Deutung reinzubringen. Und er war halt der Meinung, das sind die 7 Todsünden, die sich da oben widerspiegeln. Der Schlussstein fehlt leider. Dann hätte man da mal vielleicht durch die Symbolik mal ein bisschen genauer dran arbeiten können, was das eigentlich ist, worum es ist. Aber da empfehle ich mal eine Stadtführung, da wird näher drauf eingegangen. Wenn ich jetzt jeden Stein erklären müsste, dann sitzen wir heute Nachmittag noch hier. Sehr interessante Sache übrigens, wenn ich gerade mal ein bisschen Werbung in einer Sache machen darf. Wir haben mal eine Schlenderführung gemacht. Schlenderführung heißt, wir gehen dann zur dunklen Jahreszeit, wenn die Adventsbeleuchtung in der Stadt an ist. Wenn dann Hunderttausende von diesen LEDs an sind in der Stadt, ansonsten hast du Bonjour, Tristesse, brauchst du nicht durchzugehen. Ja? Ja. Mit ein paar Fackeln sind wir dann durch die Stadt gegangen. Treffpunkt war dann im Krippchen oder mal bei Monsieur Dame, da haben wir angefangen. Zur kalten Jahreszeit, im Dezember, wenn nach dem Weihnachtsmarkt oder zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren, wie man sagt, oder auch im Januar haben wir schon mal gemacht. Dann gab es dann erstmal einen Punsch zur Begrüßung.
Aha.
Ja, einen kleinen Obolus wird dann bezahlt. Und dann habe ich ein bisschen zur Geschichte der Stadt erzählt und dann Ackermannsgasse mal so ein bisschen erklärt. Und mal so, wenn man zum Marktplatz hingeht, dann sind wir dann zum Art Space Gar 2, zu Christoph Nöbel, in die moderne Galerie gegangen. Er hat dann seine Kunst erklärt. Man muss nichts kaufen, aber er hat sie mal erklärt. Man kommt sonst mal in so eine Kunstgalerie rein. Und wenn du dann mit 10, 15 Mann bist, gehst du eher mal da rein, als wenn du allein da reingehst. Ne? So. Es gab dann einen guten Bordeaux, den er dann spendiert hat. Dann sind wir in die Hypokaust-Anlage und da hat Annette Predeck hier über Winter eine Kunstausstellung gehabt. Eine ganz tolle Kunstausstellung. Die hat dann mit so Pyramidensand und sowas, hat die so Spachtelmasse und Farbe, also ein kleines Uhrrädchen dazwischen. Also ein ganz tolles Ding. Und eine Freundin von ihr hat ein Gedicht, eine kleine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Da gab es dann ein Prosecco. Und dann sind wir dann kurz ins Römische Museum. Und von da aus sind wir dann in die Hypokaust-Anlage. Da war die Nikolausbude auf. Und da gab es dann einen Glühwein zu trinken. Aber alles in Ruhe, alles gesittet. Nicht jetzt da ballermannmäßig, sondern wir haben dann schlendernd, das hat alles eine Stunde, zwei gedauert, schlendernd. Wir sind gemütlich durch die Stadt gegangen. Und da gab es dann einen kleinen Feuerkorb und haben uns dann vor das romanische Pfarrhof-Tor gestellt. Und wenn du dieses Tor abends mal mit Pechfackeln beleuchtest und die Figuren werfen Schatten und die Schatten gehen mit, dann werden die richtig lebendig, die ganze Reliefe, die man da sieht. Da denkst du dir, wow. Gleich kommt Sean Connery als Mönch aus dem Namen der Rose aus der Tür. Genauso sieht das aus. Du fühlst dich wirklich in eine andere Welt versetzt.
Also wenn man nachts im Winter in der Adventszeit durch Rehmagen irgendwelche Fackelträger laufen sieht, dann sind das nicht irgendwelche konspirativen, fragwürdigen Vereinigungen, sondern das ist der Oliver genau. Mit seiner Interessensgruppe, der eine Stadtführung der besonderen
Art. Genau, Schlenderführung. Kann ich nur empfehlen. Hat ja. Spaß. Dick einpacken mit Galt.
Du hast die Zeit gerade schon angesprochen, auch die Runden angesprochen. Für all die Leute, die jetzt so ein bisschen durch deine Erzählungen angefüttert wurden, damit die sich vorstellen können, auf was sie sich da einlassen. So eine Stadtführung mit dir, wie lange dauert die? Wie viele Kilometer legt man da zurück?
Also wir fangen an am Bahnhof, ist Treffpunkt. Rechnen wir mal grob mit, ja gut, anderthalb bis ein Dreiviertel brauchen wir schon. Wir wollen nicht durch die Stadt laufen, sondern wir gehen immer so, dass der Langsamste mitkommt. Wenn es zwei Stunden sind, sind eben zwei Stunden. Mir ist das vom Zeit her vollkommen wurscht, ob ich jetzt anderthalb Stunden gehe oder zwei. Fragen werden immer gern beantwortet. Fragen Sie ruhig, wir antworten ruhig. Wenn wir was nicht wissen, dann suchen wir den raus und schicken ihnen die Antwort. Das machen wir auch schon mal, weil teilweise so spezielle Fragen, dabei kannst du jetzt gar nicht sich so auf einen spezialisieren manchmal. Ne? So. Macht Spaß, wir gehen durch die Stadt. Manchmal gehen wir auch samstags nochmal durch die Stadt, dann haben die Geschäfte noch offen, bis die Karten glühen. Sagst du, können ruhig hier reingehen, kaufen Sie was, kommen Sie nach oder wie auch immer, wir gehen dann schon mal. Wir gehen so, dass die Leute nicht anstrengend die Gassen raufgehen müssen. Ich finde das immer doof, wenn wir Leute mit dem Bus abholen müssen, die unten am Rhein parken. Da musst du erstmal hoch. Rehmagen nicht auf einem Hügel hochwasserfrei. Ja? Du musst erstmal die Rheingasse rauf. Wenn der einen dabei hast, der einen Rollator hat, dann bist du schon,
ja,
da bist du
am Schwitzen.
Die Aufstiege sind selbst stalterweise. Der einzige, der flachste Weg ist noch der Fronhof hinten oder der Deichweg eventuell.
Genau.
Ackermannsgasse, Hündelsgasse kommst du so, Bindjas ganz steil. Ja, also deswegen fangen wir, wenn es geht, immer oben am Bahnhof an. Wir haben doch mit der Touristinformation so abgesprochen, dass wir möglichst die Busse oben am Bahnhof, dass die Leute da aussteigen und wir gehen dann durch die Stadt und die Leute gehen dann runter. Du kannst im Rollator, sag mal, besser runtergehen. Da braucht nur einer im Rollator dabei zu sein, dann ist das ganze Ding schon gekippt. Da musst du eine ganz andere Strecke gehen. Und so weißt du genau, aha, komm, kannst du in Neipengasse runtergehen, das geht dann alles gut. Und die Leute sind dann, wenn die erstmal 300 Meter bergauf gehen müssen, 70 plus teilweise, sind die schon außer Atem. Wir achten also darauf, dass wir in die anderthalb Stunden fast ebenerdig sind und gehen dann ganz gemächlich bis runter zum Rhein, wo die Leute dann noch da einen Kaffee trinken können, Pizza oder Brauhaus
und
oder sonst.
Und jetzt in Zahlen ausgedrückt, was schätzt du, wie viele Kilometer laufen die Leute da in dieser Zeit, in diesen zwei Stunden?
Zwei Kilometer.
Also der reine Innenstadtbereich.
Wir gehen also meistens mal, wir fangen am Bahnhof an, gehen durch die Josefstraße, die Marktstraße rauf, über den Marktplatz, in die Kulturwerkstatt, also in die Hypokaust rein, Römisches Museum, an der Kirche vorbei, den Deichweg runter. Und dann runter am Rhein vorbei bis dann die Pintgasse oder an die Ackermannsgasse, je nachdem, wo die Leute hinwollen. Und dann
Da machst du ja auch noch Schwerpunktführungen, wie zum Beispiel die mit der Brücke von Remagen auf der anderen Rheinseite, auf der Erpeler Seite, wo die Leute nochmal in den Tunnel rein dürfen und dort Brückengeschichte erzählt bekommen. Riesengroßes, spannendes Thema für sich. Die Brücke wollen wir, wie gesagt, in einem separaten Thema nochmal behandeln mit dem Museumsverein. Deswegen möchte ich da jetzt hier nicht zu viel vorgreifen.
Mit dem Tunnel, das machen wir ja regelmäßig. Von der Volkshochschule aus, also wenn jemand Interesse hat, wir gehen noch einmal im Jahr, meistens im Mai, rüber auf die andere Rheinseite, weil der Rhein trennt, man kennt keine Leute auf der anderen Rheinseite. Und ich habe mir gedacht, warum ist es nicht möglich, dass wir mal einfach mal eine Aktion machen mit Erpel zusammen. Ne, man muss mal zusammen machen, immer nur gegeneinander. Der Rhein trennt, wie gesagt, aber wir haben mal probiert. Ich habe einfach mal in den sozialen Medien mal einen Aufruf gemacht. Wer Lust hat, Samstagmorgen, 11 Uhr am Bötchen, wir fahren mal in den Tunnel. Da standen 80 Mann.
Also wenn wir jetzt vom Bötchen sprechen in Remagen, ist das die Personenfähre. Erpel, die ja unten an der Rheinpromenade in Remagen anliegt. Ja. Hier in der Region einfach nur das Bötchen.
Das Bötchen genannt, genau. Da standen da mal locker 80 Mann da, die mit drüber wollten. Das Boot lag auch gut im Wasser. Also es war nicht großartig an der See, das war wie ein Brett. Ja? Und danach, also nach dieser Aktion, haben wir dann mal Kontakt mit der Volkshochschule aufgenommen, dass wir das mal offiziell anmelden alles. Ja, und dann haben die, mittlerweile haben wir in Erpel, die warten schon auf uns. Also das hat sich auch so eine Freundschaft entwickelt mit den Erplern zusammen.
Das ist auch eine sehr tolle Führung. Ich habe sie letztes Jahr selber mit, nicht letztes Jahr, 2019, vor der Pandemie, selber mitgemacht. Eine ganz, ganz tolle Führung, sehr interessant, wirklich absolut empfehlenswert.
Ja, wann kommst du sonst mal auf die andere Rheinseite? Ist halt so, wird Zeit, dass die neue Brücke
gebaut wird. Wann kommt man vor allen Dingen sonst in diesen ansonsten gesperrten Tunnel
rein? Genau, hast keine Chance. Kommt. Wenn da Theateraufführung ist, aber kannst du nicht bis hinten durch.
Genau. Ja, also wirklich eine sehr schöne Führung. Ja. Ja, wir haben unseren zeitlichen Rahmen für unsere Sendung auch in diesem Fall ein bisschen überschritten.
Ja, okay.
Aber wir haben ja auch immer gesagt, wenn Themen interessant sind, dann wollen wir die Themen nicht abbrechen und nicht abführen. Deswegen möchte ich jetzt so ein bisschen so zum Schluss überleiten.
Ja.
Olli, hast du noch irgendwas auf deinem Notizzettel stehen, wo du jetzt sagst, das ist unbedingt was, was die Leute noch wissen müssen? Oder dafür möchte ich gerne noch Werbung machen.
Also erstmal, jeder ist herzlich willkommen, bei uns mal bei den offenen Führungen mitzumachen. Auf alle Fälle, jeder ist herzlich willkommen.
Im Rheinland sowieso.
Natürlich, wenn ihr jetzt mal im Freundeskreis oder mal mit der Firma oder fünf Vereinen mal eine Führung machen wollt, einfach mal uns kontaktieren, machen wir gerne, jederzeit. Wir können auch Themenführungen machen, wir können jetzt nur römisch machen, wir können auch mal eine Prosecco-Führung machen, das geht auch. Wir können auch mal eine geführte Wanderung machen, wir können auch mal die Apennarisch-Schleife gehen, wir können auch mal oben aufs Hochplateau gehen, da mal eine Runde durch den Wald laufen und mit Führung natürlich alles, ist alles möglich, das können wir alles machen. Neu im Programm dieses Jahr haben wir, das ist aber noch ganz geheime Kommando, sagt, das darf er noch nicht, das bleibt ja unter uns hier. Wir bieten dieses Jahr mal erstmals eine Karl-Heinz-Timmermann-Führung an. Karl-Heinz Timmermann war der erste amerikanische Offizier, der am 7. März über die Brücke gelaufen ist. Er war nicht der erste Soldat, sondern der erste Offizier. Ja, Leutnant seines Zeichens, der über die Brücke ist. Hero of the Rhine, in Amerika kennt ihn jedes Kind. Und der war selber als Kind mal an der Apollinariskirche mit seinem Vater, hat oben am Franziskus gestanden.
Richtig.
So, und das war der Vorteil. Er war so 20 Jahre später als Soldat wieder hier und die Amerikaner wussten gar nicht, wo sie herlaufen sollten. Und die hat gesagt, wenn wir jetzt die Treppe runtergehen, kommen wir direkt runter zum Rhein so und so und so und so. Und hat die Panzer, die Bürstower Straße runtergeschickt und er ist mit dem Trupp zu Fuß runter, an den Stationen vorbei, runter Richtung Brücke. Das war natürlich ein Zeitgewinn, der damals von riesigem Vorteil war. Und genau diese Station von der Apollinariskirche durch die Stadt runter bis zum Brückenturm gehen wir nach mit entsprechenden Bildern von Amerikanern an der Ackermannsgasse, an der Marktstraße, am Rhein runter. Und wir gehen genau die gleiche Strecke nach. Treffpunkt ist dann an der Apollinariskirche sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen das noch genau koordinieren, wie wir das machen. Aber das haben wir mal vor, dieses Jahr mal anzubieten, auf den Spuren von Karl-Heinz Timmermann. Das ist bestimmt mal eine ganz besondere Sache.
Ich hatte Anfang des Jahrtausends das große Glück, als er noch gesundheitlich sehr, sehr fit war, unseren Ehrenbürger der Stadt Remagen und den ehemaligen Bürgermeister Hans-Peter Kürten, der das Friedensmuseum Brücke von Remagen gegründet hat, näher kennenlernen zu dürfen. Durch einige Sonderausstellungen hatte ich mehrfach persönliche Führungen durchs Friedensmuseum. Ich habe immer ganz tolle Geschichten vom Hans-Peter Kürten zum Friedensmuseum erzählt bekommen. Unter anderem halt auch diese mit Timmermann, wie er mit seinem Vater als Kind dort oben gestanden hat. Und er muss da wohl auch einen Satz abgelassen haben zu seinen Soldaten, der übersetzt so viel bedeutet wie: ich habe diese Brücke schon mal gesehen, als ich als Kind hier war oder irgendwie sowas. Aber da wusste der Kürten immer drüber Bescheid. Und genauso faszinierend, dem Hans-Peter Kürten, was das Friedensmuseum anbelangt, zuzuhören. Wahnsinn.
Der kannte die ja noch alle.
Ja.
Na, als er das Museum gegründet hat, der Bratke war ja noch da, der Friesenhahn war noch da, die ganzen Leute, die amerikanischen Soldaten, Delisio und wie sie alle hießen, Alex Trebek, der da als erster rüber ist, der Kürten kannte die persönlich. Der hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu gehabt. Ich kann nur von den Leuten erzählen, vom Hören sagen, ja. Ne, weil ich halt nachkriege, ich bin 64 geboren, das war von lang nach, vor meiner Zeit. Ja. Und ich habe dann so nach wahrgenommen, hatte alles da. Ich meine, Brück und Turm, das war unser Abenteuerspielplatz. Also bis 1980, bevor das Museum drin war, da haben wir die ersten Mal Zigaretten geraucht.
Und man muss auch sagen, viele Rehmagler bis heute waren ja noch nicht in diesem Museum drin.
Weißt du, wie viele Kölner noch nie im Kölner Dom waren und wie viele Pariser noch nie im Eiffelturm waren? Das ist einfach so. Da kennst du jede Kneipe von Pagera bis Sakala Melo, ne? Aber im Brückenturm warst du noch nicht. Ja. Ne?
Ja, Oliver, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deiner Tätigkeit als Stadtführer zu berichten und dass du in der Kürze der Zeit ein wenig über die Sehenswürdigkeiten in und um Rehmagen erzählt hast. Wir wünschen dir weiterhin viele fröhliche und unterhaltsame Runden mit interessierten Gästen durch Rehmagen und hoffentlich auch schnellstmöglich wieder eine der sehr beliebten Leuchelabende mit deinen Rehmagener Anekdötchen und Verzählchen.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Klasse, Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge von Rhein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, könnt ihr uns in den gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Ihr findet uns auf unserem Hauptportal anchor.fm/reininsohr und in den großen Portalen wie Spotify, im Apple Store, bei Google Podcasts, Amazon Music und Audible. Sofern es die Portale, wie etwa der Apple Store, ermöglichen, freuen wir uns natürlich über viele positive Bewertungen. Diese helfen uns, dass unser Podcast bekannter und deswegen auch besser gefunden wird. Wenn ihr uns Rückmeldungen über unsere Arbeit geben möchtet oder interessante Themenvorschläge für uns habt, schickt eine E-Mail an redaktion@rhein-ins-ohr.de. Wir sind auch bei Facebook und Instagram unter @rheininsohr ohne Leerstellen und Bindestriche dort geschrieben zu finden und können über die dortigen Messenger-Dienste kontaktiert werden. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal alles Gute.